Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Stromberg. Herzlich willkommen. Jetzt liegen auch die Wirtschaftsdaten des zweiten Quartals weiterer europäischer Länder vor und die sehen alle ähnlich aus. Tiefe Einbrüche in Frankreich, Spanien, Italien und weiteren Ländern. Wir schauen uns gleich die Lage in den einzelnen Ländern an. Den amerikanischen Internetgiganten Amazon, Facebook und Apple scheint die Krise nichts anzuhaben. Im Gegenteil, sie sind die Profiteure. Mehr dazu gleich. Und im Firmenporträt schauen wir heute auf eine Druckerei, der es gelingt, ökologisch zu arbeiten. Die 10,1% Minus beim Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, die gestern zwar wie erwartet und dann doch schwarz auf weiß wie ein Schock kam, haben vielleicht nochmal bewusst gemacht, wie fragil die Lage gerade ist. Um das nochmal etwas greifbarer zu machen, ein Beispiel aus Siegen von dem dortigen Standort der deutschen Edelstahlwerke. Im zweiten Quartal gab es in dem Werk keine neuen Aufträge, nur Stornierungen. Jetzt im Juli kommen zwar wieder die ersten Bestellungen rein, aber das Lager ist noch voll, weil schon so viel produziert und nicht abgeholt wurde, erklärt Betriebsrat Roland Schmidt.
Das heißt, wir haben im Moment ca. 20.000 Tonnen Fertigmaterial hier liegen, wo kein Kunde hintersteht. Wenn die Automobilindustrie in diesem Jahr nicht mehr anzieht, werden wir das ganze Jahr über Kurzarbeit fahren müssen, weil es ergibt keinen Sinn, auf diese Mengen nochmal Neues zu produzieren. Das Alte muss erst weg. Und wir hoffen, dass das letzte Quartal mit Aufträgen so ist, dass man zumindest mal ohne Kurzarbeit über die Runden kommen kann.
Es braucht also einen positiven Ausblick. Der kann aber nur eintreten, wenn es eben nicht zu einer zweiten großen Infektionswelle und nochmaligen Einschränkungen kommt. Die neuen Infektionszahlen mit mehr als 800 Neuinfektionen in Deutschland geben momentan dabei eher Anlass zur Sorge. In der Eurozone hat die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal wegen der Corona-Krise den stärksten Einbruch seit 25 Jahren erlitten. Wen es besonders hart getroffen hat, dazu Peter Kapern.
Mit Blick auf die jüngsten Konjunkturdaten kommen Ökonomen zu einem deprimierenden Ergebnis. Das Wirtschaftswachstum einer gesamten Dekade sei in der Eurozone ausradiert worden durch das Coronavirus. Und in Italien sei sogar das Wachstum der letzten 30 Jahre vernichtet worden. So zitiert die Nachrichtenagentur AP einen französischen Analysten. In der Tat, die heute veröffentlichten Daten sind dramatisch. In Italien ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 12,4% gegenüber dem ersten Quartal geschrumpft. Und schon im ersten Quartal hatte die Covid-19-Pandemie überall in Europa die Wirtschaft auf Talfahrt geschickt. Immerhin, der ökonomische Niedergang in Italien, der drittstärksten Volkswirtschaft der EU, fiel damit etwas milder aus, als Experten befürchtet hatten. Schlimmer als Italien traf es Frankreich, wo das Bruttoinlandsprodukt um fast 14% sank. Das war der dritte Quartalsrückgang in Folge. Frankreichs Wirtschaft steckte also schon vor Corona in der Rezession. Am schlimmsten aber die Daten aus Spanien. Der Rückgang im zweiten Quartal lag dort bei mehr als 18%. Insgesamt schrumpfte die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Zeitraum um 12,1%. Nimmt man die gesamte EU, liegt der Einbruch mit 11,9% nur geringfügig niedriger. Auf dem europäischen Arbeitsmarkt schlägt der konjunkturelle Absturz noch nicht durch. Im Juli blieb die Arbeitslosenquote in der EU mit 7,8% fast konstant, gegenüber 7,7% im Juni. Das dürfte aber so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm sein. Noch laufen überall in Europa die Kurzarbeitsprogramme und Großkonzerne wie Lufthansa, Airbus oder Air France haben den angekündigten Jobabbau noch nicht in die Tat umgesetzt. Heute ließ die niederländische Fluggesellschaft KLM wissen, dass sie 5.000 Vollzeitstellen streichen will. Immerhin, der Tiefpunkt liegt hinter uns, sagen Wirtschaftswissenschaftler. Der Wiederaufbau wird ihnen zufolge aber mindestens bis 2022 dauern.
Und diesen Überblick von Peter Kapern zu den Einbrüchen in den europäischen Volkswirtschaften nehmen wir jetzt mit in den Börsensaal zu Dorothee Holz. Frau Holz, als die Zahlen gestern zum Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland und den USA kamen, da hatten wir ja so den Schockeffekt. Heute die nächsten Zahlen, wie wirken die denn auf die Stimmung an der Börse?
Also die Zahlen, die heute reinkamen, die scheinen Anleger ganz gut wegzustecken, obwohl der Einbruch in der Eurozone ja noch schlimmer war als in Deutschland. Einer der wichtigsten deutschen Handelspartner, Frankreich, hat mit den heftigsten Einbruch hinter sich. Das dürfte dann auch auf den Handel zwischen beiden Ländern durchschlagen. Aber der DAX hat sich von diesem massiven Einbruch gestern etwas erholt. Es geht hoch um 0,7% auf 12.469 Punkte. Für Unterstützung sorgen da die US-Märkte. Vor allem die Technologiebörse Nasdaq, die eilt ja von einem Rekord fast zum nächsten in diesen schlimmen Zeiten. Ja, aber diese Woche sieht das Bild doch anders aus als vergangene Woche. Da kletterte der DAX bis auf 13.300 Punkte, nicht weit entfernt vom Rekordhoch im Februar. Gestern ging es dann um 3,5% runter. Von Oliver Roth, Chefanlagestratege des Handelshauses Otto Seidler, wollte ich wissen, war der Aufstieg übertrieben oder die Talfahrt?
Der Aufstieg war übertrieben, weil wir natürlich uns komplett von den fundamentalen Daten distanzieren, verabschieden. Also die Börse macht so ihr Eigenleben. Da gibt es Gründe dafür, aber zum Schluss sollten eigentlich die Börsenwerte so doch zumindest zum großen Teil die realwirtschaftlichen Ergebnisse von Unternehmen widerspiegeln. Und das tun sie derzeit nicht.
Wir schauen uns die Wirtschaftsdaten nochmal an. Die sind nämlich richtig gruselig, anders kann man das nicht nennen. Spaniens Wirtschaft ist zwischen April und Juni um 18,5% eingebrochen. In Italien ging es um 12,5% runter. In Frankreich liegt der Einbruch bei 14%. Ist das alles nur Vergangenheit? Kann es nicht mehr schlimmer werden?
Man kann sagen, nein, das war es schon gewesen. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Das hört sich immer ganz gut an. Wir wissen das aber eigentlich gar nicht. Wir alle wissen, wenn die Erkältungswelle im Oktober, November wieder kommt, dann wird man erst mal sehen, wie fragil hier auch die Verhältnisse in der Gesellschaft sind. Denn die Nervosität wird dann eben ansteigen. Ist es Grippe, ist es Corona? Von daher werden wir auch so da noch mal geprüft werden. Und deshalb ist es noch überhaupt nicht ausgemacht, ob das wirklich schon die Talsohle war. Derzeit preisen es die Börsen gerne so ein.
Das Robert-Koch-Institut hat gerade 3 spanische Regionen auf die Risikoliste gesetzt. Hierzulande haben laut einer Umfrage 3/4 der Menschen Angst vor einer zweiten Corona-Welle. Das könnte ja auch wieder zu einem Lockdown mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft führen. Wie wird die Wirtschaft dastehen? Wird man das überhaupt verkraften können?
Also einen weiteren kompletten Lockdown der Weltwirtschaft, das kann man sich nicht leisten. Ich glaube aber, zumindest mal für den europäischen Kontinent, dass man durchaus in der Lage wäre, in punktuellen Lockdowns dem Thema Herr zu werden. Ich kann das aber eben nicht für die ganze Welt, gerade auch für Südostasien oder eben auch die Amerikaner, die es nicht gut gemacht haben, oder Brasilien, also auch die großen Länder, ob die es tatsächlich hinbekommen würden. Und das ist dann so wie so ein Lauffeuer. Wenn es die einen nicht hinkriegen, dann kriegen es die anderen vielleicht dann auch nicht mehr hin. Die Panik wird immer größer. Deswegen ist ein zweiter Lockdown keinesfalls auszuschließen, aber ich halte ihn nichtsdestotrotz eher für unwahrscheinlich.
Amerika, das ist das Stichwort. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Tech-Giganten verdienen Unsummen. Die Nasdaq auf Rekordniveau. Amerika driftet doch gnadenlos auseinander.
Ja, die Gesamtheit der Wirtschaft ist komplett eingebrochen im zweiten Quartal. Aber die Technologiekonzerne, die profitieren natürlich, die digitalisierten Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell eben ohne persönliche Präsenz offerieren können, die haben wahnsinnig davon profitiert. Und damit einhergehend spiegelt der Nasdaq schon die Realität im Technologiesektor wider. Denn hier gibt es historische Gewinne und Marktanteilszugewinne. Auf der anderen Seite sehen wir im Dow Jones trotzdem Zugewinne, obwohl eben die althergenannte Industrie weiterhin Probleme hat. Also auch hier driften die Börsen untereinander schon ein Stück weit auseinander.
Ganz kurz zum Schluss, sehen wir noch mal eine gewaltige Abwärtswelle hier am Aktienmarkt?
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir hier noch deutliche Nervosität an den Märkten zu spüren bekommen. Und da ist das, was wir gestern mit 3,5% Minus zwischenzeitlich gesehen haben, nur der Anfang.
Also Oliver Roth vom Handelshaus Otto Seidler glaubt, dass noch wirklich äußerst raue Zeiten auf die Aktienmärkte zukommen könnten.
Ja, wir haben es gerade gehört in dem Gespräch. Die Technologieriesen weisen zum Teil ja große Gewinne aus. Wir gehen da gleich auch nochmal ausführlicher in einem Bericht drauf ein. Bevor wir das aber machen, Frau Holz, die Werte auch werden ja in Frankfurt gehandelt. Stürzen sich die Anleger angesichts dieser positiven Zahlen darauf?
Mit einer Ausnahme tun sie das. Die Ausnahme ist Alphabet. Alphabet musste tatsächlich einen kleinen Umsatzrückgang verkraften. Die Aktien rühren sich kaum von der Stelle. Bei Amazon gab es ja einen Umsatzsprung von sage und schreibe 40% im Vergleich zum Vorjahr. Amazon dürfte weltweit der größte Corona-Profiteur sein. Die Aktien liegen in Frankfurt um über 5% zu. Apple-Aktien heben sogar um 7% ab, etwas stärker als Facebook-Papiere.
Welche Werte stützen den DAX denn heute?
An erster Stelle ist der Triebwerkhersteller MTU. Die Aktien liegen kräftig zu. MTU beliefert zwar Airbus und Boeing, die ja beide wegen Corona eine Vollbremsung hinleben mussten und im vergangenen Quartal Milliarden Verluste erlitten haben. Aber MTU hat trotzdem noch Aufträge modernisiert, gerade die Triebwerke des Airbus A320neo, und verdient Geld im Militärgeschäft. Das soll eine Bruchlandung in diesem Jahr verhindern, sogar eine sanfte Landung ermöglichen.
Die Corona-Krise trifft auch den Medienkonzern ProSiebenSat.1 Media hart. Wie sehen da die Zahlen aus?
Also natürlich, wo sparen Unternehmen in dieser Krise zuerst? Bei den Werbeausgaben. Die Werbeerlöse lagen im zweiten Quartal um 37% unter dem Vorjahr. Das hat dem Konzern zwischen April und Juni rote Zahlen beschert. Obwohl ProSieben-Chef Beaujean versucht, Optimismus zu verbreiten, fliehen Anleger aus diesen Aktien. Die Papiere brechen um 14% ein.
Dafür hält der finnische Netzwerkausrüster Nokia positive Überraschungen bereit. Den meisten ist der Konzern ja eher noch als Handyhersteller bekannt.
Ja, und deshalb hat Nokia auch schon einige Krisen hinter sich, hat sie überlebt, und zwar durch den Wandel. Und hat sogar ausgerechnet in dieser schwersten Krise im zweiten Quartal schwarze Zahlen geschafft. Der Konzern hebt sogar die Jahresprognose an. Denn Nokia glaubt, dass die Geschäfte, die man jetzt nicht gemacht hat, später im Jahr nachholbar sind. Nokia will ja vor allem dem chinesischen Konzern Huawei Marktanteile abjagen.
Und zum Schluss noch Euro-Staatsanleihen und der Goldpreis, der in diesen Tagen ja auch wieder mehr Aufmerksamkeit erhält.
Da fangen wir gerade mal mit an. Gold steigt kräftig auf 1972 Dollar. Das liegt am schwachen Dollar und das begünstigt auch den Euro. Der Euro notiert bei gut einem Dollar 18 und auch Anleihen bleiben gefragt. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf minus 0,57%.
Danke, Dorothee Holz von der Frankfurter Börse. Amazon, Facebook und Apple melden große Gewinne trotz oder besser gesagt vielleicht auch wegen der Corona-Krise. Wir haben es ja an der Börse schon angesprochen. Allein bei Google fielen die Zahlen diesmal nicht so glänzend aus wie gewohnt. Dabei saßen die Chefs aller vier Konzerne gerade noch auf der virtuellen Anklagebank vor dem US-Repräsentantenhaus und mussten sich für ihre Geschäftspraktiken verantworten. Aus San Francisco, Markus Schuler.
Apple hat ein extrem starkes Quartal hingelegt. Telefone, Tablets und Computer haben sich in den vergangenen 3 Monaten überdurchschnittlich gut verkauft. Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf 11,25 Milliarden Dollar gewachsen. Einziger Wermutstropfen, die neuen iPhones kommen dieses Jahr ein paar Wochen später. Grund sind Corona-bedingte Produktionsengpässe in China. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim Nachbarunternehmen Facebook. Die Facebook-Zahlen sind schon deshalb ein Hingucker, weil das soziale Netzwerk von vielen namhaften Firmen mit einem Werbeboykott belegt wurde. Sie fordern von dem Unternehmen, mehr gegen Hass und Hetze zu unternehmen. Doch der Zuckerberg-Konzern hat den Anzeigenboykott dank der Buchungen kleinerer und mittlerer Unternehmen locker weggesteckt. Konkret ein Umsatzplus um 11% auf jetzt 18,69 Milliarden Dollar. Auch bei den Nutzerzahlen hat das Unternehmen wieder gewonnen. Gemeinsam mit WhatsApp und Instagram kommt der Social-Media-Konzern auf jetzt 3,14 Milliarden monatliche Nutzer. Das ist ein Plus von 14%. Der vielleicht größte Gewinner ist aber das Online-Kaufhaus Amazon. Trotz Pandemie hat der Konzern seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppeln können, von 2,6 Milliarden auf 5,2 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Gewinn in der 26-jährigen Firmengeschichte. Seit März hat das Unternehmen aus Seattle an der US-Westküste 175.000 neue Mitarbeitende eingestellt. Von denen sollen nun 125.000 Beschäftigungsverhältnisse in dauerhafte Vollzeitarbeitsplätze umgewandelt werden. Nur einer hat das Nachsehen. Ein klein wenig oder anders gesagt, auf hohem Niveau. Google-Chef Sundar Pichai, der im Silicon Valley einen hervorragenden Ruf genießt, weil er sich für faire Geschäftspraktiken und Transparenz einsetzt, musste zum ersten Mal in der 21-jährigen Firmengeschichte einen Umsatzrückgang verkünden, und zwar um 2% im Vergleich zum Vorjahr. Dass der Rückgang nicht ganz so dramatisch ausgefallen ist, lag vor allem an der Videotochter YouTube sowie dem noch relativ jungen Cloud-Geschäft. Die YouTube YouTube-Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Milliarden Dollar gewachsen, in der Cloud gar um 0,91 Milliarden. Hier konnte zum Beispiel die Deutsche Bank als neuer Großkunde dazugewonnen werden.
Berichtet Markus Schuler. Wir kommen zum Firmenporträt. Heute ganz Corona-frei mit einem Besuch in einer Druckerei, die als ökologisch vorbildlich gilt. Dabei sind die Produktionsabläufe in Druckereien schon wegen der eingesetzten Chemikalien nicht unproblematisch. Und dass viele Druckereien von der Zeitungskrise in Mitleidenschaft gezogen werden, macht den Spielraum für ökologische Veränderungen kleiner, wie die österreichische Druckerei Gugler versucht dagegen zu halten, erzählt Alexander Musik.
Die neue Produktionshalle von 2017 besteht zu 95% aus recycelbaren Materialien und ist mit Papierabfällen gedämmt. Die hauseigene Photovoltaikanlage produziert mehr Strom, als das Unternehmen braucht. Die flache Halle und das ebenso flache Niedrigenergiegebäude daneben, ein Holzbau mit viel Glas und Wänden aus gestampftem Lehm, stehen am Rande eines Naturschutzgebietes, umgeben von einem Permakulturgarten, Hochbeeten und einer Schafweide. Das Innere der Werkhalle wird von einer riesigen Bogen-Offset-Druckmaschine aus dem Hause Heidelberger dominiert. An der Hallendecke ein System aus Zuleitungen, in einer Ecke offene Tonnen, die die Druckmaschine mit Naturfarbe aus Österreich versorgen. Auch das Papierlager ist hier untergebracht. Düsen versprühen Wassernebel, um die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. Es riecht anders als erwartet. Ein wenig nach nasser Wolle, nicht nach Beize oder ätzenden Lacken.
Hier ist unser Herz, unsere große XL8-Farben Druckmaschine. Die druckt 15.000 Bögen Papier pro Stunde. Das heißt, wenn die dann mal druckt, dann macht es Ratter-di-Ratter-di-Ratter.
Doris Rashofer nennt sich Kommunikationschefin, Markenbotschafterin und gute Firmenfee, alles in einer Person. Sie deutet auf die Türme der Maschine, die wie Schornsteine aus dem Druckungetüm ragen.
Also man sieht hier auch die Farbtürme, hier sind die 8 Farbtürme. Das heißt, wir haben 4 Farbtürme jeweils für eine Seite mit unseren 4 Grundfarben, Zyan, Magenta, Yellow und Schwarz.
Gabelstapler bringen Papierstapel in den Altbau nebenan. Wie beim Drucken selbst kommt man auch beim Konfektionieren der Bögen mit wenig Personal aus. Spezialisierte Maschinen übernehmen jeden Arbeitsschritt.
Früher war dort alles in dieser kleinen Halle und jetzt haben wir das entsprechende Workflows sauber auch aufgestellt. Das heißt, dass wirklich vom Neubau hier wird gedruckt und dann kommen die gedruckten Sachen rüber zur Veredelung, zum Schneiden, zum Falten, zum Binden und dann ab zur Post.
Im Jahr 2000 ist Gugler auf das neue Firmengelände am Rande der Stadt gezogen. Geschäftsführer Ernst Gugler ist an diesem Tag besonders früh aufgestanden, hat bereits eine Stunde meditiert und möchte auch heute wieder einen Spagat schaffen. Trotz durchgetaktetem Arbeitstag immer wieder in sich hineinzuspüren. Der 61-Jährige will Achtsamkeit und Hightech verbinden. Gugler ist längst eine Marke geworden, die sich die hauseigene Werbeagentur ebenso zunutze macht wie eine jüngst aus der Taufe gehobene Akademie mit ihrem Weiterbildungsangebot zu nachhaltigem Wirtschaften. Die Druckerei bringt 80% des Umsatzes. Mehr Zahlen gibt Ernst Gugler nicht heraus.
Viele Unternehmen, die sich selbst für bessere Welt einsetzen, für die ist es natürlich besonders wichtig, dass das, was sie fordern, dass sie das natürlich auch selber leben im Einkauf. Den Standard, den wir jetzt anbieten, europaweit, ist, ich glaube, dass man sagen kann, dass das der höchste Standard ist, wahrscheinlich, wenn es ums ökologische Drucken geht und ums ganzheitliche Drucken geht, dass der in Wirklichkeit nur ein paar Prozent vielleicht mehr kostet als wie ein konventioneller Druck.
Zwischen 3 und 5% mehr kostet es, nach dem sogenannten Cradle-to-Cradle-Prinzip zu drucken. Ein Ansatz, wonach alle verbrauchten Inhaltsstoffe wieder als ungiftiger Klärschlamm in den Boden gelangen könnten. Ziel für den buddhistisch inspirierten Ernst Gugler ist ein geschlossener Wirtschaftskreislauf. Hierbei gilt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Erst vor 10 Jahren, als wir von diesem Cradle-to-Cradle-Design-Ansatz erfahren haben, sehen wir die Sache etwas ganz anderes. Im Gegensatz zu damals ist es jetzt so, dass wir uns Lieferanten und Partner suchen, die bereit sind, ihre Rezepte offenzulegen. Das braucht manchmal ein Jahr oder zwei Jahre, weil ein Rezept ist das größte Know-how für viele Unternehmen. Das ist die Voraussetzung, dass ein Lieferant, also ich verwende das Wort Lieferant nicht so gerne, weil es geht bei uns um Partnerschaften, ja, für uns in Frage kommt.
Die Kosten für die chemische Analyse übernimmt Googler. Rund 8.000 Euro etwa für eine neue Papiersorte. Über 20 Komponenten wurden bereits analysiert. Eine Geheimhaltevereinbarung soll verhindern, dass die Rezepturen und die Namen der Lieferanten bekannt werden. Der Konkurrenzdruck ist groß. Auch der Standort am Rande von Melk soll weiter wachsen. Geplant ist ein Turm zwischen den beiden Flachbauten mit Bistro, Ausstellungen, einem Zukunftslabor und Platz für die sogenannte Akademie für Schönheit in Wirtschaft und Leben. Jetzt muss Ernst Googler schnell weiter zu einem Kunden, doch nicht ohne seine Meinung zum Klimawandel kundzutun.
Unser Geist ist einfach überhitzt im Sinne von, dass wir einfach zu viel denken. Und dieses zu viel im Kopf sein und zu wenig im Körper sein, brachte es mit sich, dass wir eigentlich die Verbindung mit dem Leben, mit der Natur, mit der Erde sozusagen, dass die abgeschnitten worden ist.
Der Garten ist Ernst Googler daher heilig. Und der Neubau? Was wir der Natur wegnehmen, wird durch begrünte Dächer ausgeglichen. Nur eine Etage höher, sagt der Chef.
Und zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt stehen der Konjunktureinbruch in Deutschland um gut 10% im zweiten Quartal und die aktuellen Arbeitsmarktdaten.
Nun sei es also amtlich. Deutschland stecke in einer schweren Rezession, meint der Kölner Stadtanzeiger. Eine gute Nachricht gibt es immerhin. Zuletzt hat die deutsche Wirtschaft wieder angezogen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Tiefpunkt überwunden ist und die Wirtschaft im dritten Quartal wieder wachsen wird. Eine zweite Corona-Welle allerdings oder gar ein neuerlicher Lockdown würde alle Berechnungen und Prognosen zu Makulatur werden lassen. Und selbst ein so starkes Land wie Deutschland wird die üppigen Stützungs- und Sozialprogramme nicht ewig durchhalten können. Für die Tageszeitung Taz ist es geradezu ein Wunder, dass die Wirtschaft nicht stärker geschrumpft ist. Und das sei allein dem Staat zu verdanken. Denn er hat sehr viele Bundesbürger mit Einkommen versorgt. Ob durch Kurzarbeitergeld, Rettungskredite für Unternehmen oder Konjunkturprogramme. Anders gesagt, der Staat hat Einkommen aus dem Nichts geschaffen, indem er Schulden aufgenommen hat. Viele Deutsche werden misstrauisch, wenn sich der Staat verschuldet. Aber es war ein blendendes Geschäft. Auch in sozialer Hinsicht sei Deutschland bisher besser durch die Pandemie gekommen als viele andere Staaten, notiert die Badische Zeitung aus Freiburg. Dass die Arbeitslosigkeit nur moderat stieg, liegt daran, dass sich die in der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt erprobte Kurzarbeit Made in Germany erneut als passende Antikrisenmedizin erweist. In Massenkurzarbeit werden zwar auch Betriebe und Jobs künstlich am Leben erhalten, die nach Corona keine Zukunft haben. Aber wer vermag heute zu sagen, welche das sind? Die Regierung täte gut daran, im Herbst das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält es für keineswegs ausgemacht, dass die Arbeitslosigkeit so schnell wieder sinkt, wie sie im Frühjahr gestiegen ist. In solch einer Situation sollte die Bundesagentur für Arbeit, die in diesem Jahr bis zu 30 Milliarden Euro Defizit machen wird, finanziell auf eigenen Füßen stehen. Nur dann kann sie unabhängig von politischen Wünschen entscheiden, welches Vorgehen sinnvoll ist. Die Krisenhilfe aus dem Bundeshaushalt sollte ihr daher als Zuschuss gewährt werden, nicht als Darlehen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau, die Sie auch noch einmal im Internet nachhören oder lesen können. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Gleich geht es weiter mit der Sendung Deutschland heute und meinem Kollegen Stefan Römermann. Und ein Thema dann bei ihm, kaum mal Zeit für eine Toilettenpause, der Alltag in der Krankenpflege. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.